Hi und herzlich willkommen. Aber bevor es jetzt in die Folge geht, habe ich noch was ganz Besonderes und Einmaliges für dich. Nämlich Gesundheit einmal anders. Meine Rezeptfrei-Tour steht ja jetzt an. Ein Erlebnis, das deine Sicht auf Gesundheit nachhaltig verändern könnte. Komm zu meiner Tour und erlebe einen Abend mit mir live. Oder schenke jemandem ein Ticket, der noch mehr Gesundheit vertragen könnte. Oder sich für Gesundheit interessiert oder mit dem du vielleicht gemeinsam vorbeikommen magst. Wir entlarven Mythen rund um Gesundheit und Medizin, lüften ärztliches Geheimwissen. Ich nehme dich mit behind the scenes. Ich gebe dir jede Menge praktische Tipps und Werkzeuge an die Hand, mit denen du wirklich direkt leichter und gesünder leben kannst. Du wirst den Abend nicht so schnell vergessen. Egal, ob du medizinischer Laie bist, Profi, Kollege oder Biohacker oder alles zusammen. Dieser Abend ist für alle, die ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen wollen. Kein Fachchinesisch, sondern ehrliches Wissen, das dich wirklich weiterbringt. Aha-Momente, hilfreiche Tricks, die dich wirklich gesünder machen können. Tickets gibt's an allen üblichen Vorverkaufsstellen oder unter www.hesen-konzerte.de. hesen-konzerte.de. Alle Infos, den Weg zu den Tickets findest du aber auch wie immer in meinen Shownotes. Und dieses Bühnenprogramm wird es nur einmal geben, nur in 2025. Sei dabei und ich verspreche dir einen Abend, den du so noch nicht erlebt hast. Und jetzt aber rein in die Folge. Dann schauen die mich mit ganz großen Augen an und sagen immer, Frau Doktor, es ist doch hoffentlich nicht MS. Kannst du diese große Angst, kannst du das nachvollziehen?
Absolut. Natürlich hat man Angst. Die gute Nachricht vorneweg, das Gespenst der Rollstuhlkrankheit, das haben wir eigentlich vertreiben können.
Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute habe ich was ganz Spannendes. Multiple Sklerose. Eine Diagnose, die dir vielleicht Angst macht. Angst und Schrecken hat man meistens im Zusammenhang mit MS. Unheilbar, Schicksalsschlag oder nicht? Gibt es vielleicht doch neue hoffnungsvolle Perspektiven? Die heutige Folge, da könnte ich gar nicht viel zu sagen, aber ich habe mir einen absoluten Experten eingeladen. Bei mir ist Christoph Kleinschnitz, Professor Christoph Kleinschnitz. Er ist Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen und er forscht auf dem Gebiet der neurovaskulären und neuroimmunologischen Erkrankungen, also insbesondere der multiplen Sklerose. Er ist damit ein führender Forscher auf dem Gebiet der MS und einer der Menschen, die wirklich an die Zukunft der Neurologie glauben. Weswegen er in meinem Podcast ist, ist nicht nur, dass er ein führender Experte ist. Er ist wahnsinnig sympathisch. Er kann Sachen wunderbar erklären. Das passt großartig hier in diesem Podcast. Er kann es so erklären, dass du davon wirklich was hast, um Gesundheit zu erschaffen. Also, er weiß nicht wo aktuell die Forschung steht. Er kann es uns auch rüberbringen. Die größten Durchbrüche der letzten Jahre, was Betroffene und Angehörige wissen müssen, was du präventiv tun kannst, damit du nicht Angst hast. Das alles wirst du heute erfahren. Und ich freue mich auf ein tiefgehendes, spannendes und auch sympathisch-humorvolles Gespräch. Christoph, ganz herzlich willkommen bei Gesundheit kannst du lernen.
Danke für die Einladung, ich freue mich auch.
Lass uns direkt starten. Multiple Sklerose. Das ist ja so ein Schreckgespenst, wenn ich Patienten bei mir in der Sprechstunde habe und die haben was gegoogelt, es hat was gekribbelt oder Doppelbilder oder der Fuß ist vielleicht taub, dann schauen die mich mit ganz großen Augen an und sagen immer, Frau Doktor, es ist doch hoffentlich nicht MS. Kannst du diese große Angst, dieses Schreckgespenst, kannst du das nachvollziehen?
Ja, absolut. Erstaunlicherweise oder vielleicht auch positiverweise ist die Multiple Sklerose in der Tat eine der neurologischen Erkrankungen, die auch bei Laien relativ bekannt ist. Ja, oft gibt es ja neurologische Erkrankungen bei euch auch in der Orthopädie, die hat noch nie jemand gehört. Aber bei der MS, da haben viele Menschen zumindest auch im jüngeren Alter, im mittleren Lebensalter durchaus schon was von mitbekommen oder gelesen. Und natürlich hat man Angst, man kennt vielleicht noch die Geschichten von früher als Rollstuhlkrankheit viele Jahre tituliert. Und ja, wenn diese ersten Symptome auftreten, dann hat man Ängste, Befürchtungen. Die gute Nachricht vorneweg, wir können heute die Erkrankung hervorragend behandeln. Es gibt sehr viele Medikamente und das Gespenst der Rollstuhlkrankheit, das haben wir eigentlich vertreiben können.
Oh, sehr gut. Also ich höre immer, dass die Patienten sagen Doppelbilder. Es geht immer los mit Doppelbildern. Stimmt das?
Also Doppelbilder können ein Symptom sein, ist aber nicht das häufigste Symptom. Das Symptom hängt immer davon ab, wo der Entzündungsherd im Gehirn auftaucht. Und dann geht es um Neuroanatomie. Am häufigsten ist der Sehnerv betroffen. Und die Betroffenen berichten dann von einem Schleiersehen, einem Milchglassehen. Und die Sehkraft lässt einfach nach. Es kann aber auch Schwindel und Doppelbilder entstehen. Taubheitsgefühle, das sind sehr häufige Symptome.
Erklär doch bitte mal ganz kurz, was ist denn eigentlich MS? Also was passiert denn da überhaupt? Du hast jetzt gerade gesagt Entzündung.
Genau, die Multiple Sklerose ist eigentlich gar keine Erkrankung des Nervensystems per se, sondern des Immunsystems. Es ist eine Autoimmunerkrankung, das heißt, das körpereigene Immunsystem ist fehlreguliert und greift, warum auch immer, das wissen wir noch gar nicht so genau, an einem gewissen Punkt Bestandteile im Gehirn und im Rückenmark an. Die Nervenhülle, die Nervenscheide und die Nerven selber. Dann kommen die Zellen, die Entzündungsbotenstoffe und zerstören diese Bestandteile. Und wenn Nervenbestandteile zerstört sind, kriegt man die neurologischen Symptome.
Und ist diese Krankheit so bekannt, weil sie so häufig auftritt? Oder was ist die Ursache, was ist der Grund?
Genau, sie ist sicherlich deshalb bekannt, weil sie häufig auftritt. Die Zahlen haben in den letzten Jahren auch zugenommen. Wir wissen nicht genau, liegt es an einer besseren Diagnostik und Mehrerfassung, liegt es an Umweltfaktoren?
Oder beides.
Oder beides, aber es sind weit über 200.000 Patientinnen und Patienten betroffen in Deutschland an der multiplen Sklerose. Frauen häufiger als Männer, etwa im Verhältnis 3:1. Das ist typisch für eine Autoimmunerkrankung.
Das wollte ich gerade fragen. Es hat ja einen Grund, ne, warum so viel mehr Frauen, weil es eine Autoimmunerkrankung ist.
Ja, es ist eine Autoimmunerkrankung und von denen sind leider Frauen häufiger betroffen. Das liegt am Aktivierungszustand des Immunsystems. Frauen haben einfach gesprochen ein aktiveres Immunsystem plus hormonelle und genetische Faktoren, die damit reinspielen.
Warum ist es nicht mehr eine Rollstuhlkrankheit? Habt ihr so viel bessere Medikamente?
Ja, absolut. Also es hat eigentlich so in den 90ern begonnen. Da kamen erste Medikamente, die nannten sich Interferone, hat man vielleicht schon mal gehört. Und es ging dann immer weiter. Wir konnten die Mechanismen der multiplen Sklerose, die im Gehirn ablaufen, aufklären. Und weil wir wussten, welche Bestandteile des Immunsystems verantwortlich sind für die Ausfälle, konnten wir gegen diese Bestandteile, bestimmte Immunzellen, Medikamente entwickeln. Wir bedeutet Wissenschaft, aber auch die pharmazeutische Industrie. Und so haben wir mittlerweile 15-20 Präparate zur Verfügung, Antikörper, Tabletten, ganz verschiedene Arten, die diese Schübe deutlich unterdrücken können und die Entzündungsherde verringern.
Spielt es eine Rolle, dass die Diagnostik heute besser ist? Also ich stelle mir vor, dass man heute mal schneller ein MRT zum Beispiel macht. Oder sag doch mal, was würde man diagnostisch machen? Was schaust du? Und die Frage nochmal, je früher ich therapiere, habe ich dann höhere Chancen?
Genau. Das sind zwei Teile, die sind ganz wichtig. Vielleicht erst zur Diagnostik. Ja, die hat sich natürlich auch in den letzten 20 bis 30 Jahren deutlich verbessert. Die Diagnosekriterien wurden immer weiter angepasst, so dass wir heute früher die Diagnose stellen können. Typische Untersuchungen, wenn der Verdacht auf MS besteht, sind eine Kernspintomographie des Gehirns und des Rückenmarks. Da kann man nämlich, wenn vorhanden, diese Entzündungsherde sehen. Die sind recht einfach zu sehen.
Muss ich Kontrastmittel nehmen dafür?
Für die Erstuntersuchung ja, weil manche Entzündungsherde akut entzündlich sind und andere eher älter. Das ist eine Information für uns, wie der zeitliche Verlauf bisher war. Für die Folgeuntersuchungen in der Regel dann kein Kontrastmittel mehr.
Darf ich kurz einhaken, damit der Hörer das verstehen kann, die Hörerin. Also du kannst sehen, sozusagen, wie lange die Krankheit vielleicht schon unentdeckt besteht. Man hat vielleicht die Symptome noch nicht bemerkt. Ja. Aber dadurch, dass du dann sehen kannst, es gibt viele ältere Herde und ein paar neue, kannst du Rückschlüsse ziehen, wie lange es schon?
Ganz genau. Und das ist das Gute an der Kernspintomographie. Sie kann uns dann auch so ein Zeitschema geben, sozusagen, wie lange die Erkrankung schon vorhanden ist. Weitere Untersuchungen, die man macht, sind elektrische Messungen des Nervensystems. Man kann das Rückenmark, das Gehirn elektrisch vermessen. Da kriegt man Informationen darüber, wie gut es funktioniert. Das Kernspin ist ein Bild, das statisch ist. Das zeigt uns die Struktur an. Wie ist es aufgebaut, das Gehirn? Die elektrischen Messungen, die zeigen uns Funktion an. Wie gut leitet das Kabel? Ja, das können wir damit messen, ganz wichtiger Bestandteil. Und ein dritter wichtiger Baustein ist die Nervenwasseruntersuchung. Bei der Nervenwasseruntersuchung gewinnt man Nervenwasser. Nervenwasser zirkuliert zwischen Gehirn und Rückenmark. Ist eine Polsterung für Gehirn und Rückenmark, damit, wenn es mal einen Schlag tut, sozusagen es nicht gleich zu Verletzungen kommt. Auch außerdem enthält es Nervenwasser auch noch Bestandteile des Immunsystems und bestimmte Nährstoffe. Das kann man gewinnen und dann sucht man im Nervenwasser nach bestimmten Patterns, wie wir sagen, also bestimmten Bestandteilen von Immunreaktionen, die wir heute mit modernen Techniken nachweisen können, die uns dann anzeigen, ja, das passt zu einer multiplen Sklerose.
Das heißt, also ich würde ins Krankenhaus gehen vermutlich oder gehe ich auch zu einem niedergelassenen Neurologen, Neurologin? Ist das genauso gut oder soll ich mich eher bei dem Verdacht an Spezialkliniken wenden? Was würdest du raten?
Ja, also natürlich habe ich jetzt schon so ein bisschen die MS- und Neurologenbrille auf. Es ist möglich im niedergelassenen Bereich, absolut. Da ist das Bottleneck so ein bisschen das Problem, dass nicht immer die Nervenwasseruntersuchung gemacht wird aus logistischen Gründen. Das heißt, oft landen dann die Patienten dafür zumindest auch bei uns. Aber es ist prinzipiell logistisch möglich. Wir haben natürlich auch viele Erstdiagnosen in der Klinik, weil häufig sind die Leute besorgt. Plötzlich sind sie auf einem Auge mehr oder weniger blind. Mhm. Was machen sie? Sie gehen in die Notaufnahme einer Klinik. Augenklinik und die Augenklinik sagt dann, das sieht aus wie eine Sehnervenentzündung, bitte weiter zur Neurologie. Mhm. Also so ist der Pfad der Patienten oder jemand hat plötzlich eine komplette Taubheit oder auch Lähmungserscheinungen. Das führt dann schon häufiger dazu, dass die Leute halt direkt ins Krankenhaus kommen.
Würde ich wahrscheinlich auch.
Genau, ne? Aber es ist prinzipiell ambulant als auch stationär möglich und dann führen wir die genannten Untersuchungen durch.
Das heißt, es wäre ein Kernspin, wahrscheinlich mit Kontrastmittel am Anfang. Es wäre eine Blutabnahme nicht sinnig oder doch? Was würde ich in der Blutabnahme sehen?
Genau, also ein weiterer Baustein ist natürlich der, dass wir andere Ursachen für diese Symptome ausschließen müssen.
Ah, okay.
Und daher machen wir Blutuntersuchungen. Ein Beispiel nur, es gibt bestimmte Vitaminmangelzustände, Vitamin B12, Vitamin B1-Mangel, die solche neurologischen Symptome wie bei der MS nachahmen können. Schilddrüsenunter- und Überfunktion kann praktisch jedes neurologische Symptom nachahmen, daher wird es immer mit angeguckt. Mhm. Und wir gucken auch nach potenziellen Infektionen. Liegt beispielsweise eine akute Borreliose vor? Mhm. Auch die Borreliose, die Neuroborreliose, kann Symptome machen, kann das Gehirn und Rückenmark befallen und ganz ähnliche Symptome wie eine MS machen. Und dann gucken wir noch nach ein paar seltenen Erkrankungen. Also Blutuntersuchungen sind auf jeden Fall mit dabei.
Okay. Und diese Hirnwasseruntersuchung, das ist eine sogenannte Liquor-Punktion, richtig? Also wird einmal im Sitzen eine Kanüle eingeführt zwischen die Dornfortsätze, Wirbelsäule. Ähnlich wie eine PDA oder Spinalanästhesie gemacht wird. Das sind sehr ähnliche Techniken, nur etwas weniger tief oder tiefer. Und dann gewinnt man den Liquor, also das Hirnwasser. Und wenn du von diesen Pattern sprichst, also von diesen Mustern, dann schaust du, was im Hirnwasser vorhanden ist an Bestandteilen, wie es zusammengesetzt ist. Und das alles in der Summe bringt euch schon sehr nah. Ja. Oder ist es pathognomonisch, also im Sinne von, du kannst eine MS beweisen dann oder ausschließen?
Mit den Bausteinen klinische Schilderung, also Schilderung von Schüben.
Was habe ich für Symptome?
Genau, Kernspintomographie, elektrische Messungen, Ausschluss anderer Erkrankungen plus Nervenwasser können wir die MS beweisen oder die Diagnosekriterien erfüllen. Die Diagnosekriterien beruhen immer noch auf der Voraussetzung, dass eine räumliche und zeitliche Dissemination vorliegt. Deshalb heißt es auch Enzephalomyelitis disseminata. Das bedeutet eben, die Entzündung ist nicht nur an einer Stelle im Gehirn oder Rückenmark, räumlich und auch nicht nur zu einem Zeitpunkt, zeitlich. Es gibt nämlich Erkrankungen, wo beispielsweise das Rückenmark einmal kurz entzündet ist. Ein Herd ist entstanden durch eine Infektion, Grippe, Virus und dann nie wieder. Das wäre keine MS, das wäre eine einmalige Rückenmarksentzündung. Die Sehnervenentzündung kann einmalig auftreten und dann nie wieder, keine multiple Sklerose. Nur wenn Schübe mehrfach auftreten, wenn wir im Kernspin Herde an unterschiedlicher Stelle finden, unterschiedlichen Alters, wenn das Nervenwasser passt, dann ist diese Dissemination erfüllt in Raum und in Zeit und wir stellen die Diagnose einer multiplen Sklerose. Das macht einen Unterschied, ein einmaliges Ereignis ist erledigt, eine MS muss ich dauerhaft behandeln.
Aha, das ist eine wichtige Info. Also Dissemination übersetze ich mal mit Verteilung. Also dass
Verteilung in Raum und Zeit, genau.
Räumlich und örtlichen Gegebenheiten verteilt ist. Und ich höre das aber öfter von Patienten, die sagen, ich hatte einmal ein Ereignis und seit 20 Jahren den Verdacht auf MS. Es ist aber nie wieder was passiert. Spricht eher gegen MS dann, ne?
Also es gibt solche, wir sagen, oligosymptomatischen Verläufe. Das bedeutet, dass ganz selten Schübe auftreten. Ein- oder zweimal im Leben.
Oligo heißt selten.
Das heißt selten, genau. Manche sagen dazu auch benigne MS sozusagen. Ja, also eine gutartige MS. Mhm. Und die muss man häufig auch nicht behandeln. Ja, und manchmal passiert es uns, dass wir bei älteren Menschen aus anderen Gründen, Schlaganfallverdacht und so weiter, einen Kernspin machen und plötzlich sieht man, hoppla, das sind ja MS-typische Herde.
Okay.
Er hatte aber nie oder sie hatte nie Symptome.
Also Zufallsbefund.
Zufallsbefund. Mhm. Dann würde man jetzt auch nicht das in aller Regel das ganz große Fass mehr aufmachen, wenn der oder diejenige 75 sind oder 80. Was allerdings auch häufiger passiert, Zufallsbefund. Heute werden Kernspinnenuntersuchungen natürlich sehr häufig angefertigt. Ich sage mal klassischer Fall, junge Frau, Kopfschmerzen, ausschlusssymptomatische Kopfschmerzursache und kriegt ein MRT. Das ist ein Fall, der immer wieder passiert und man sieht plötzlich MS-typische Herde. Kopfschmerz ist kein MS-Symptom, die hat halt irgendeinen anderen Kopfschmerz.
Richtig,
Kopfschmerz Wichtig, ist kein MS-Symptom, aber sie hat plötzlich Herde, ohne jemals einen Schub gehabt zu haben. Das ist eine Konstellation, die ist natürlich delikat und man wägt heutzutage ab, machen wir weiterführende Diagnostik, also Lumbalpunktion, Nervenwasseruntersuchung, elektrische Messungen oder nicht. Manche gehen heute schon so weit zu sagen, ja gut, da kann man auch therapieren. Das ist kontrovers, wird das also diskutiert, ist es umstritten in der Szene. Man muss aber auch sagen, dass diese Zufallsbefunde nur MRT doch schon auch in einem gewissen Prozentsatz über 5 bis 10 Jahre tatsächlich dann auch zu einem MS werden. Das sind jetzt sehr spezielle Konstellationen. Ich will nur sagen, die Verfügbarkeit von Diagnostik heutzutage, die hat sozusagen sehr viel Gutes, aber manchmal auch problematische Konstellationen, mit denen wir dann umgehen müssen.
Ja, und diese Frau, von der du jetzt gerade fiktiv gesprochen hast, sie wird natürlich Panik haben. Ne?
Genau.
Wenn die so eine Diagnose bekommt, kannst du der schwer sagen, machen Sie sich mal keine Sorgen, wir warten 10 Jahre. Die wird sich Sorgen machen und die wird wahrscheinlich auch googeln.
Die wird googeln und deshalb machen wir es meistens so, dass wir ergänzende Untersuchungen machen.
Ja.
Wenn dann beispielsweise die elektrischen Messungen Nervenwasser völlig unauffällig sind, dann kann man eher sagen, okay, also die Wahrscheinlichkeit, dass daraus eine MS wird, ist sehr, sehr gering.
Werbung. Hast du gewusst, dass es tatsächlich eine Rolle spielt für dein Immunsystem, ob du genügend Omega-3-Fettsäuren zu dir nimmst? Um Entzündungen zu regulieren und die Abwehrkräfte zu stärken, sind Omega-3-Fettsäuren wichtig. Und genau hier kommt Norsan ins Spiel, der Omega-3-Spezialist aus Norwegen und die meistverkaufte Omega-3-Marke in deutschen Apotheken. Und das nicht ohne Grund. Bei Norsan findest du nicht nur ehrliche und hochwertige Produkte, sondern auch ein nachhaltiges Konzept und eine Mission, nämlich hochwertige Öle in deinen Alltag zu bringen, damit du deine Gesundheit unterstützen kannst. Mit nur einem Löffel Norsan pro Tag deckst du deinen Bedarf von 2000 Milligramm Omega-3 und das ganz natürlich, ohne Konzentrate, ohne unnötige Zusatzstoffe. Das Öl ist schadstoffgeprüft, nachhaltig gewonnen und in seiner reinsten Form verfügbar. Was bedeutet das für dein Immunsystem? Studien zeigen, dass die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA entzündungshemmend wirken und dein Immunsystem unterstützen, effizient zu arbeiten. Beide Fettsäuren können die Expression entzündungsfördernder Gene reduzieren. Ob pur, im Smoothie oder im Salatdressing, Norsan lässt sich kinderleicht in den Alltag integrieren. Es gibt für jeden das passende Produkt, vom hochwertigen Fischöl bis zum veganen Algenöl, das ich bevorzuge. Ob Öl oder Kapsel oder Produkte für Kinder, es gibt sogar welche für Tiere. Ich habe eins für meinen Hund. So kann jeder profitieren. Also schau doch mal vorbei auf norsan.de und wenn du willst, spare mit dem Code GKDL15. Wie Gesundheit kannst du lernen? 1,5. GKDL1,5 auf deine Erstbestellung 15%. Alle Infos, den Link und den Code findest du wie immer auch in meinen Shownotes. Werbung Ende.
Wenn die dann auch auffällig sind, dann muss man fairerweise sagen, die ist dann doch hoch, dass man innerhalb von 5 bis 10 Jahren in 50-60% der Fälle eine MS entwickelt. Das ist ein anderes.
Kann ich denn was tun, wenn ich, also nicht nur, wenn ich in dieser Konstellation bin, sondern überhaupt, ich höre jetzt diese Podcast-Folge, kann ich präventiv was machen oder kann ich mein Risiko senken bei MS?
Ja, also es gibt Risikofaktoren und umgekehrt, wenn man Risikofaktoren vermeidet, dann hat man natürlich ein geringeres Erkrankungsrisiko. Es gibt auch Faktoren, wenn man schon erkrankt ist, um die Erkrankung günstiger sozusagen zu modifizieren, verlaufen zu lassen. Vielleicht zu einigen Entstehungsfaktoren. Wichtig, die Multiple Sklerose ist keine Erbkrankheit im klassischen Sinne. Sie wird jetzt nicht nach bestimmten Erbgesetzen vererbt, ja, sondern es sind viele Gene, die eine Rolle spielen. Es ist schon so, dass Angehörigen ersten Grades ein leicht erhöhtes Risiko haben. aber das ist fast bei jeder Erkrankung ehrlicherweise der Fall, aber sie wird eben nicht klassisch vererbt. Dann gibt es natürlich Risikofaktoren, die kann ich beeinflussen. Was gehört dazu? Da gab es viele Studien in den letzten Jahren. Ein wichtiger Risikofaktor ist Vitamin D. Vitamin D ist ja ein großes Thema in der Medizin. Viele messen ihre Spiegel und in der Regel sind die Laborwerte zu niedrig, gerade im Winter, genau. Mhm. Und da werden viele Erkrankungen mit in Verbindung gebracht. Und es gibt auch große Studien zur MS, die gezeigt haben, dass vor allem Vitamin D-Mangel in der Kindheit und in der Jugend, die MS beginnt ja in der Regel in jungen Jahren, so ums 20., 30. Lebensjahr, dass das dann das Risiko steigert, eine MS zu bekommen. Das
also schon als Kind, idealerweise solltest du einen ausgeglichenen Vitamin-D-Spiegel haben.
Richtig, genau.
Sowieso, aber auch als Prävention.
Auch für eine MS-Prävention erklärt wahrscheinlich auch Teile des unterschiedlichen Auftretens der MS in der Welt. Es gibt Regionen, da tritt die MS kaum auf. Also ich sag mal, das ist südlich des Äquators, Afrika, Asien, um den Äquator herum auch nicht so sehr, aber dann natürlich sehr stark in der nördlichen Hälfte, also Nordamerika, Europa, Nordeuropa. Und dann wieder Richtung ganz weit nach Süden, komischerweise Australien auch wieder häufiger.
Das heißt, ich wollte gerade fragen, hängt das zusammen mit der Sonneneinstrahlung und der Theorie, dass Vitamin D, weil du es ja bilden kannst, über die Sonneneinstrahlung eine Rolle spielt? Dann passt aber Australien nicht so richtig.
Vitamin D ja, aber es kann, wird nicht alles erklären natürlich. Ist nicht die Ursache für eine MS, kein Vitamin D-Mangel, aber ein Risikofaktor. Andere Faktoren, die angeschuldigt werden, sind bestimmte Infektionen. Wir wissen heutzutage, dass eine Epstein-Barr-Virus-Infektion, EBV,
Pfeiffer-Schiss-Drüsen-Fieber, genau. Kissing Disease, vielleicht kennt ihr es da.
Dass diese Infektion ein sehr hoher Risikofaktor ist, eine MS zu bekommen. Oder anders ausgedrückt, es gibt keinen MS-Patienten, der nicht EBV-positiv ist im Blut.
Aha, interessant.
Das ist, hat man in den letzten Jahren erkannt. Man hat auch festgestellt, dass das Immunsystem von diesem Virus bestimmte Bestandteile erkennt. Das ist ja das, die Aufgabe des Immunsystems, Viren zu beseitigen. Aber dass diese Bestandteile des Virus sehr ähnlich sind mit bestimmten Bestandteilen im Nervensystem. Und daher kann es eine Kreuzreaktion geben, aus Versehen, wenn man so möchte. Das Immunsystem denkt, oh, da sitzt ein EBV, also ein Virus, ist aber die Nervenhülle sozusagen und greift es dann an.
Aus Versehen selber an, deswegen so
Autoimmun. Das wird eine autoimmuner Trigger. Mhm. Das Problem ist allerdings, es sind sehr viele Menschen durchseucht. Also fast jeder hat auch EBV und viele kriegen keine MS. Also
und ich, das wäre meine nächste Frage. Jetzt kann ich mich vor Epstein-Barr ja schwierig schützen. Ja. Also wie schütze ich mich vom EBV-Virus? Ja. Ja. Kann ich denn jetzt auf die Idee kommen, zum Hausarzt zu gehen und zu sagen, teste mal, ob ich EBV-positiv bin?
Kann man im Prinzip machen. Würde ich jetzt nicht empfehlen, um meine Angst oder Nicht-Angst vor MS sozusagen zu beruhigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man im 30., 40. Lebensjahr positiv ist, ist sehr, sehr hoch. Also wir wissen heutzutage, um es mal so zu formulieren, EBV-Infektion ist eine notwendige, aber noch nicht hinreichende Bedingung für eine MS zu kriegen. Weil, wie gesagt, die allermeisten EBV-positiven Menschen kriegen keine Multiple Sklerose. Was aber diskutiert wird aufgrund der neuen Daten, das könnte spannend werden, ob man nicht im Kindes- und Jugendalter vielleicht doch Impfungen gegen EBV.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, so dass ich kann mich ja nicht vom EBV-Virus schützen, aber vielleicht mein Immunsystem über eine Impfung stärken.
Ja, die gibt es noch nicht, muss man sagen. Mhm. Es ist ein sehr schwierig zu impfendes Virus, sehr weit verbreitet, sehr kontagiös. Aber das sind Überlegungen, die gemacht werden.
Wenn ich EBV-positiv bin, kann ich aber das Virus nicht ausmerzen. Da gibt es ja im Internet, gerade in so ganzheitlichen, selbsternannten Gesundheitsexpertenforen, wenn ich das mal so provokativ sagen darf, die Ideen, dass man das könnte. Wie siehst du das als Schulmediziner?
Genau, kann man nicht. Ich bin jetzt kein Virologe, aber soweit, glaube ich, wissen wir das schon, dass das Virus persistiert im Körper und zwar in Immunzellen, in B-Zellen. Mhm. Und bleibt da sitzen. Daher kriegen sie es nicht weg. Es sind auch bei der MS übrigens Studien gemacht worden, bei MS-Kranken mit Virostatika, also bestimmten Virenmitteln. Man hatte neben EBV noch eine ganze Latte an weiteren Viren angeschuldigt. Das war mal so ein Hype in der MS-Forschung, also Herpesviren und viele andere. Aber alle Studien zu Virenmitteln, auch Antibiotika gegen Bakterien, waren negativ. Also es ist keine Infektionskrankheit.
Bringt nichts. Ja. Das heißt, bisher habe ich nur als Möglichkeit, mich zu schützen oder mein Risiko zu senken, Vitamin-D-Mangel ausgleichen.
Ja, es ist noch ein bisschen mehr. Es gab weitere Studien zu solchen Umweltfaktoren. Stichwort Ernährung. Mhm. Es gibt Studien, die relativ gut zeigen, dass zu hoher Salzkonsum in der Ernährung das Immunsystem stimuliert und dadurch die MS entweder anstoßen, triggern kann oder den Verlauf, wenn man es schon hat, verschlechtern kann.
Wir sprechen von klassischem Kochsalz, wenn ich zu Salz. Jetzt haben wir ja gerade das Salz exkulpiert. Ja. Das war ja angeschuldigt, Bluthochdruck zu machen. Ja. Jetzt haben wir gerade rausgefunden, stimmt so gar nicht. Ja. Aber jetzt ist doch wieder schlecht, so viel Salz.
Also diese Studien zur MS, die haben sich aufs Immunsystem bezogen. Mhm. Zugegeben waren es teilweise auch experimentelle Studien. Es gibt Modelle, auch Tiermodelle zur multiplen Sklerose. Da hat man das sehr schön nachweisen können. Aber es gibt auch sozusagen Hinweise zumindest, dass zu viel Salz das Immunsystem bei Menschen stimuliert. Dann gab es Untersuchungen zu sogenannten Propionsäure, Propionaten. Das sind Inhaltsstoffe, die waren früher im Brot vorhanden, sind dann da rausgekommen aus irgendwelchen technischen Gründen. Da gab es schöne Studien, dass diese Propionate, die kann man, wenn man so will, als Ergänzungsmittel kaufen, auch im Modell hervorragend schützen, das Immunsystem dämpfen. Bei der MS ist das Immunsystem überaktiv. Also das nehmen durchaus Leute ein, die sind auch nicht so teuer. Ne? Das ist was, wie man mit Vitamin D auch nicht so teuer, salzarme Ernährung. Mhm. Also bei diesen Supplements ist es, glaube ich, immer wichtig, dass es nicht zu teuer wird, weil die Studienlage jetzt vorhanden, aber nicht sozusagen hundertprozentig sauber ist. Deshalb ist es gut, wenn es nicht zu viel kostet, aber doch eine Wirkung erwartet werden kann.
Genau, das finde ich noch wichtiger, dass es auch wirkt.
Genau, weil wirken muss es sowieso. Oder hier, es muss Hinweise geben für eine Wirkung. Ja. Und wenn es dann noch, sage ich mal, verträglich für den Geldbeutel ist, spricht überhaupt nichts dagegen und keine Nebenwirkungen macht.
Wenn ich ja Salz vermeiden soll, könnte ich ja wesentlich weniger McDonald's Pommes und sowas machen. Das ist ja sehr teuer. Dann hätte ich ja Geld für zum Beispiel die Propionsäure.
Absolut. Was auch noch spannend ist, das kann man wirklich beeinflussen, tatsächlich Rauchen. Rauchen erhöht das Risiko für eine MS und verschlechtert den Verlauf. Also alle, die Rauchen und MS haben, sollten versuchen, aufzuhören.
Das nicht versuchen, aufhören.
Sollten aufhören, genau. Ist leichter gesagt als getan, aber das ist eindeutig nachgewiesen.
Also Rauchen erhöht das Risiko für MS und verschlechtert es auch den Verlauf.
Ja. Ganz klar nach.
Also Leute, es ist jetzt nicht nur Lungenkrebs und Raucherbein. Und übrigens, was ich immer sage, die Bandscheiben haben keine Blutgefäße. Rauchen macht die Bandscheiben wirklich kaputt, völlig unterschätzt. Ich habe auch noch ein erhöhtes MS.
Ja, auf jeden Fall. Also Vitamin D ausgleichen, rauchen, nicht anfangen oder einstellen. Genau, salzarm ernähren. Mediterrane Diät ist gezeigt worden. Also die ausgewogene Mittelmeerdiät, die eher so ein bisschen auf der fleischarmen Seite ist. Fisch bevorzugt, Nüsse. Öle, also hochwertige Öle, Olivenöle, genau. Hülsenfrüchte, die modulieren positiv das Immunsystem und auch die sogenannte Darm-Hirn-Achse. Sie beeinflussen damit positiv das Mikrobiom. Ja. Und vom Mikrobiom wissen wir, dass es mit dem Immunsystem in der Verbindung steht und damit auch, wenn es falsch zusammengesetzt ist, die MS befördern kann oder auch mit entstehen lassen kann. Also Ernährung kann man rangehen. Es gibt sehr viele Studien zu Sport und MS, weil der Sport hat immer Auswirkungen aufs Immunsystem, unabhängig von MS, sondern das ist Fakt. Zu viel Sport kann auch das Immunsystem supprimieren, zu stark. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt wenn man Profisportler ist.
Das kennen wir aus dem Profisport, genau. Genau, das kann wirklich massiv auch das Immunsystem wieder schädigen.
Genau. Mhm. Aber ich sag mal, im alltagstauglichen Gebrauch von Menschen und Patienten ist es sehr positiv, weil eben das Immunsystem auch beim Sport etwas gedämpft wird, auch das vegetative Nervensystem. Und wir haben eben überschießendes Immunsystem bei MS. Mhm. Und alles, was dagegen ankämpft, ist sozusagen gut. Also haben wir schon Sport, haben wir Vitamin D, haben wir die Ernährung, haben wir das Rauchen, haben wir Salz. Also man kann einiges machen.
Was ist, wenn du sagst, es ist ja eine Entzündung der Nerven und Nervenstrukturen? Mhm. Was mit Vitamin B, 1, 2, 6, 12 und diesen Sachen, Folsäure, kann ich da auch was machen?
Also das spielt, hatte ich erwähnt, vor allem in der Differentialdiagnose eine Rolle. Wir haben Vitamin B12-Mangelzustände bei einer Erkrankung, die nennt sich funikuläre Myelose. Ganz einfach gesagt bedeutet das, die führt dazu, dass im Rückenmark Nervenhüllen nicht mehr richtig gebildet werden. Das Vitamin B12 wird gebraucht, um die Nervenhüllen aufzubauen. Und wenn man das nicht hat oder einen Mangel hat, beispielsweise durch Ernährung, aber manchmal auch durch bestimmte Erkrankungen im Magen-Darm-Trakt, dann kriegt man diese Schädigung und die gehen auch mit solchen Taubheitsgefühlen und Lähmungen einher. Dann muss man supplementieren. Bei der multiplen Sklerose selber macht es nur dann Sinn, wenn man einen Mangelzustand im Labor hat, aber nicht sozusagen regelhaft. Das würde nicht viel helfen. Es gab immer wieder mal Vitamin-C-Studien, die waren durchwachsen bei der multiplen Sklerose. Schadet nicht. Wahrscheinlich hat es nicht so eine große zusätzliche schützende Wirkung gegen oxidativen Stress, wahrscheinlich schon. Der spielt bei der MS auch eine gewisse Rolle. Und wichtig noch, bitte nichts nehmen, was schädigt. Also wir haben immer wieder Berichte, natürlich Internetforen, dadurch hat es zugenommen leider, wo beispielsweise Schlangen- und Bienengiftkuren gemacht wurden. Mhm. Und da kann man sich vorstellen, die boostern das Immunsystem wie verrückt. Ja, jeder, der schon mal einen Bienenstich hatte, der weiß, da kommt fetzende Entzündung dabei rum.
Riesenfall.
Genau. Und das will man genau nicht haben bei der MS. Das heißt, da gab es dann schwere Schübe, die ausgelöst wurden. Also das bitte nicht und auf keinen Fall ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt.
Ja, also nicht einfach versuchen, selber das Immunsystem zu behandeln. Was mit Alkohol? Kann ich, also Alkohol ist schädlich, da sind wir uns einig, und raubt insbesondere auch die B-Vitamine. Hat das was mit MS zu tun? Kannst du das sagen?
Also wenn man die Studien anguckt, nein. Ja. Und was wir natürlich auch immer sagen, bitte nicht zu sehr die eigene Lebensqualität beschneiden. Natürlich kann man immer sich noch besser ernähren und noch asketischer leben und so weiter. Nur ist man durch die Erkrankung ja in der Regel schon eingeschränkt durch die in der Lebensqualität. Man muss Medikamente nehmen. Und für junge Leute mit zwischen 20, 30, 40 und so weiter, da gibt es jetzt keinen Grund, allem zu entsagen. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Mhm. Insofern Alkohol in Maßen, die Dosis macht das Gift. Ja,
genau.
Und, ist kein Problem.
Das hört sich gut an. Wenn ich jetzt tatsächlich die Diagnose bekomme, welche Medikamente erwarte ich jetzt? Also was wirst du als Neurologe, was würdest du wahrscheinlich dann machen?
Ja, genau. Also wir müssen heute unterscheiden. Wir hatten jetzt schon einige nicht-medikamentöse Möglichkeiten besprochen, Prophylaxe, aber auch wenn man die Erkrankung hat. Und dann muss man noch zwei große Blöcke unterscheiden. Das ist die Therapie der Symptome, die symptomatische Therapie und die eigentliche Immuntherapie, um das Immunsystem wieder auf die Reihe zu kriegen.
Weil das, ich halte es nochmal fest, die Ursache ist ja ein überschießendes Immunsystem, was sich selber angreift. Das muss einerseits behandelt werden, aber andererseits die Symptome, die MS macht, das spielt nochmal eine andere Rolle. Die müssen dann anders behandelt werden.
Absolut, die müssen anders behandelt werden. Und da.
Hey, kurzer Hinweis aus dem Schneideraum. Die beiden machen hier eine kurze Unterbrechung. Warum? Naja, das sagen sie dir am besten selbst.
So. Und ihr hört schon, also wir könnten uns stundenlang über MS unterhalten und keine Angst, das machen wir heute nicht, aber eine Stunde kriegen wir voll. Aber Christoph und ich cutten jetzt einmal und hören hier auf, unterbrechen, du musst dich eine Woche gedulden und nächste Woche geht es weiter. Und nächste Woche sprechen wir insbesondere über Therapiemöglichkeiten. Ja. Die wissenschaftlichen Grundlagen, in denen du besonders tief verwickelt bist. Und es gibt Aussicht auf Heilung. Darüber werden wir sprechen und auch, was du heute schon für dich selber tun kannst. Also, sei bewusst, sei mindful. Kümmere dich um deine eigene Gesundheit und nimm sie in deine eigenen Hände. Christoph, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Ganz herzlichen Dank. Und wir hören uns nächste Woche zu Teil 2 MS mit Professor Christoph Kleinschnitz.
Vielen Dank und dann gibt's auch die Hausaufgabe im zweiten Teil.
Müsst trotzdem reinhören. Ciao.
Ciao.